Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem stets hellwachen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 13. November 2025, mit der Bitte um Verständnis. Die heutige Sendung ist etwas früher als üblich aufgezeichnet, ausnahmsweise. Warum? Weil ich mich freue auf einen gemeinsamen Familiensnacht mit meiner Frau und meinen Kindern zu Hause. Endlich mal wieder zu Hause, endlich mal wieder im Kreis der Familie. Endlich mal wieder nicht bereits um 7:45 ins Bett gehen müssen. Man hat mich ja gefragt, wann schlafen Sie eigentlich, Herr Köppel? Ich versuche während der Sendung manchmal zu schlafen, aber es gelingt mir noch nicht, dass ich gewissermaßen während der Redezeit mich aktiv erhole. Ich arbeite daran. Nein, ich schlafe, wenn ich ins Bett komme. Und ich bin also kein Napoleon Bonaparte, der angeblich mit 3 Stunden täglich ausgekommen sein soll. Ich brauche meine Schlafzeit. Ich kann eine Zeit lang darauf verzichten, aber da muss ich spätestens am Wochenende nachholen. Und dieser Tage ist es nun wirklich sehr, sehr spät geworden. Aus Karlsruhe, Vortrag am Dienstag, bin ich faktisch ja um 3 Uhr ins Büro gekommen und dann erst etwa 5:30 in die Federn. Ich konnte nicht einschlafen, habe mir da noch die eine oder andere Folge von Downton Abbey reingezogen, dann gleich wieder Sitzungen. Also ein ausgefüllter Tag, ich will nicht klagen. Ich bin dankbar, dass man so viel machen kann und es ist eine wirklich inspirierende, bei aller niederschmetternden Trostlosigkeit, auch der Nachrichtenlage gelegentlich, natürlich eine sehr inspirierende, interessante Zeit für Journalisten. Und gerade die Welt gilt es zu entdecken, die Vielfalt dieser multipolaren, polyzentrischen Welt. Und gerade in Europa hat man jetzt die Neigung, vor allem auch in Deutschland, sich da in der eigenen Höhle einzubunkern, aus der Höhle rauszugehen. Ja, die ersten Höhlenmenschen haben ihre Höhle noch verlassen. Manchmal habe ich den Eindruck bei gewissen Politikern, dass sie ihre Höhle noch nicht verlassen haben, sondern sie schauen nur die Malereien an dort, die Eingebungen ihrer Fantasie und ihrer Vorstellungen und ihrer Zwangsobsessionen. Und das hat dann notwendigerweise automatisch sehr viel mit der Außenwelt zu tun. Deshalb, man muss raus, man muss aus seinen eigenen Blasen ausbrechen, sich beschäftigen, obwohl auch da wieder in Deutschland die Neigung zur Abkapselung, zur Brandmauer mir ziemlich auffällig erscheint. Es hat ja in Deutschland noch nie jemand irgendwann die Absicht gehabt, eine Mauer zu bauen. Umso verblüffender ist es, dass diese Mauern da wie Pilze aus dem Boden schießen. Aber es hat ja keinen Bestand. Und die, die Mauern bauen, die sich abgrenzen, das sind die, die auch schon verloren haben. Also dieser Abgrenzungsfimmel, der scheint mir da ziemlich tief in Wesen gewisser Leute zu stecken, aber das muss man immer wieder überwinden. Leben heißt Mauern hinter sich lassen. Leben heißt Mauern durchbrechen und die Doors of Perception, die Türen zu öffnen. Sie kennen die Band mit Jim Morrison, aber bevor ich da auf diesem psychedelischen Einführungstrip zu sehr abdrifte, kommen wir zur Sache. Heute Donnerstag erscheint die neue Weltwoche. Eine regelrechte Fango-Packung, ein Überraschungspaket an vielen interessanten Themen. Auf dem Titel beschäftigen wir uns, Sie kennen das Bild, The Gangs of New York mit Lady Gaga, Zoran Mamdani und Donald Trump, dem verhaltensauffälligen amerikanischen Präsidenten, und darunter die Skyline der Hauptstadt des Kapitalismus. Und das, ich habe es in der Schweizer Sendung schon gesagt, ist ja eigentlich auch etwas Reizvolles, dass in dieser Kapitalismus-Kapitale in New York, dem Heimterrain von Wall Street, wo einige der reichsten Menschen überhaupt leben, wo der Immobilienquadratmeterpreis in astronomischen Höhen anzusiedeln ist, ausgerechnet dort gewinnt ein Sozialist, ja, vielleicht schon fast ein Kommunist aus der Sicht der dort lebenden Kapitalisten. Das zeigt die Vitalität der amerikanischen Demokratie. Das ist eben auch Demokratie. Wenn etwas zu stark in die eine Richtung kippt, dann geht es wieder in die andere. Das ist ein Widerstreit der Kräfte. Und dieser Zoran Mamdani, der nun nicht ein Programm vertritt, das gewissermaßen direkt aus meinem Herzen oder aus meinem Hirn abgefiltert ist, ist, der eher etwas gegenteilige Auffassungen vertritt, ungeachtet all dessen ein Phänomen, das es geschafft hat. Urs Gehriger, das ist auch ein Phänomen, hat es geschafft, mit dem Vater von Lady Gaga, einem legendären New Yorker Gastrounternehmer Joe Germanotta, ein Interview zu führen über Mamdani, über Trump, über New York. Und das ist ziemlich einzigartig, was wir Ihnen da vorlegen. Wir haben ein großes Gespräch drin mit Bazin Brock, dem Kunsttheoretiker und großen... Enfant terrible wäre jetzt zu viel gesagt, aber dem großen Dissidenten, dem Unangepassten, auch ein verhaltensauffälliger und schwer erziehbarer der deutschen Kunstszene, ein bedeutender Intellektueller, Alexander Grau, hat ihn zum großen Gespräch getroffen. Und mein Schwerpunkt ist, die direkte Demokratie ist das Gebot der Stunde. Und da habe ich mich lange unterhalten mit der ehemaligen Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolf. Sie hat gelehrt als Spezialistin für öffentliches Recht an der Uni Bielefeld. Wir sind spazieren gegangen. Wir haben uns in ihrem Garten unterhalten, in ihrem Wohnzimmer. Es ist sogar noch zur Waschbärenjagd gekommen. Also ein ganz faszinierendes Entretien, das sich da ergeben hat mit dem Inhalt. Direkte Demokratie für Deutschland. Und sie hat dieses Buch geschrieben, Demophobie, muss man sich vor der direkten Demokratie fürchten? Sie sagt, nein, die direkte Demokratie ist das Gebot der Stunde, weil eben die repräsentative Demokratie gerade in Deutschland Krisenphänomene, Verschleißerscheinungen zeigt. Deshalb sei das wichtig, um die Demokratie überhaupt wieder zu verankern im Bewusstsein der Leute. Das ist eine Position, die mir als Schweizer sehr, sehr sympathisch ist, die allerdings natürlich in Deutschland nicht automatisch Mehrheiten findet. Interessant, früher gab es größere Mehrheiten. Früher war die FDP für direkte Demokratie, mehr direkte Demokratie. Die Grünen waren dafür, die SPD. Aber als sie gesehen haben, dass Trump gewinnt, dass der Brexit gewinnt, dass die sogenannten Populisten gewinnen, haben sich diese Opportunistenparteien verabschiedet von den Grundsätzen von der direkten Demokratie. Vertrauen sie dem Volk plötzlich nicht mehr, weil es nicht automatisch links wählt. Da sehen Sie also, wie eben politische Parteien auch Interessensgruppen sind. Eine Klasspolitik, die ihre eigenen Interessen vertritt und eben der Bevölkerung zum Teil eben auch als belehrende, bevormundende, entmündigende und sogar enteignende Interessengruppe sich gegenüberstellt. Das dürfte es in der Politik, in der demokratischen Politik eigentlich gar nicht geben, dass sie plötzlich das Gefühl haben, ja, wir sind ja in der Demokratie, das sind meine gewählten, von mir mandatierten Angestellten. Jetzt haben wir da wie eine Mafia, die sich plötzlich da interessensmäßig gegen meine Wahrnehmung, gegen meine Lebenswirklichkeit stellt. Und dieses Gefühl haben nicht wenige Deutsche. Und ich komme dann vielleicht gleich noch zu sprechen, als Anlass meines Vortrags in Karlsruhe, was da die Besucher, die Gäste, die Zuschauer am meisten beschäftigt. Also hier Lady Gaga plus die großen Interviews Deutschland. Wir haben ein Porträt über Richard Burton drin. Wir beschäftigen uns mit Brüssels Gorbatschow, Sarah Pines. Frauen über 40 haben besseren Sex. Glanz und Elend der BBC, der Herr der Gene zum Tod von James D. Watson. Hölle und Himmel, eine Fahrt in der deutschen Bahn, wie ich sie erlebt habe, sehr interessant. Dann viele weitere Themen, die wir da im Blatt haben. Hüte dich vor dem Hunde, die ist der Titel, eine Anspielung natürlich auf ein berühmtes Wort von Theodor Heuss, dem ersten Bundespräsidenten, zum Thema direkte Demokratie. Bevor ich auf die Nachrichten komme, hier nur ganz kurz. Ja, was beschäftigt die Deutschen? Was habe ich da erlebt in Karlsruhe? Vollbesetzte Ränge, ein ausführliches Referat, lange Diskussionsstunde und dann noch die Signaturen, die Unterschriften, die Selfies. Über 3 Stunden dauerte die ganze Veranstaltung und 2 Dinge sind mir da aufgefallen. Vielleicht sind es auch mehr, ich glaube es sind 2. Erstens, viele Besucher haben mir gesagt, sie hätten den Eindruck, Deutschland sei kein souveräner Staat, Deutschland könne gar nicht selbstständig entscheiden und das, was da die Politiker machen, sei im Grunde etwas Betrug. Man gaukle den Leuten vor, dass man Probleme lösen wolle, lösen könne, aber eigentlich sei ja Deutschland eingefesselt, angebunden an andere auswärtige Instanzen. Also dieses Gefühl einer Ohnmacht, dass man nicht handlungsfähig sei, was ja gerade in stürmischer Zeit wichtig ist. Wenn Sie im Sturm sind, müssen Sie als Kapitän die Segel selber setzen können, je nachdem, wie der Wind weht. Wenn andere für Sie, vielleicht die am sicheren Ufer oder weit weg sind, die Segel für Sie setzen, ist die Gefahr natürlich groß, dass es nicht geht. Also dieses Ohnmachtsgefühl, das ist das eine, das ist das, was vielleicht eben auch Frau Gertrude Lübe-Wolf mit ihrer Diagnose der Demokratieverdrossenheit geschildert hat. Als Gegenbeispiel wäre dann eben, oder als Gegenmittel wäre dann die direkte Demokratie zu nennen. Das Zweite, was beschäftigt, ist das Thema Krieg und Frieden. Also das Gefühl, auch da entstand, wir sind gar nie gefragt worden, weder bei der Massenzuwanderung noch bei diesen Waffenlieferungen an die Ukraine. Also dieses Bewusstsein, dass man quasi Politiker hat, die Dinge tun, mit denen man sich nicht identifizieren kann. Das ist auch ein starker Eindruck, der mir da entgegentrat. Und das Dritte, das haben wir ganz am Schluss diskutiert, die Rolle des Christentums, der Kirchen, aber dann eben auch die Zuwanderung, vor allem aus islamischen Ländern. Ist der Islam kompatibel mit unserer christlichen Kultur? Und das ist natürlich eine große Frage. Ich bin ein Optimist, ich glaube, es gibt da Kompatibilitäten, selbstverständlich. Ich würde nie so weit gehen und sagen, das ist absolut unverträglich. Aber, und das ist ein riesiges Aber, ein monumentales, fast schon ein Brandmauer-Aber, ich glaube, es ist falsch, zu viele Leute aus muslimischen Ländern nach Europa zu holen. Das ist einfach nicht gut. Wir sehen das, es gibt Probleme. Und vielleicht genauso falsch es war damals die Amerikaner im Irakkrieg, als sie versucht haben, oder auch im Nordafrika, in diesen muslimischen Ländern, die Demokratie reinzubomben, sozusagen die Zwangsbeglückung und Zwangsverwestlichung. Und das war ja das Motiv dieser Neokonservativen. Ich habe darüber gesprochen mit ihnen auch damals beim Irakkrieg. Genauso falsch ist es, zu viele Muslime nach Europa zu holen. Also wir sollten da nicht zwangsmissionieren in den muslimischen Staaten, aber wir sollten auch nicht hier einfach sorglos und bedenkenlos eine muslimische Massenzuwanderung zulassen. Das ist kein Pauschalurteil gegen alle Muslime. Das ist wichtig. Ich glaube nicht, dass der Mensch quasi wesenhaft durch Vorstellungen, auch religiöse Vorstellungen geprägt ist, aber es sind doch starke Prägungen. Und man muss hier mit großer Demut auch diesen Menschen gegenüberstehen und sagen, man kann die nicht einfach von heute auf morgen umtopfen und zu kompatiblen westlich-christlichen Nachbarn und Mitbürgern umdrehen. Da steckt eben auch wieder dieser Größenwahn drin, wir schaffen das, und ich glaube, es ist wichtiger, gegenüber der Realität etwas zurückhaltender, etwas demütiger zu sein, aber das sind natürlich politisch hochgradig inkorrekte Bemerkungen. Umso wichtiger ist es, dass man sie hier trifft. Bestellen Sie, wenn wir schon bei den Religionen sind, bestellen Sie den Weltwoche-Adventskalender. Er kommt wieder, gedruckt, das Triptychon, können Sie aufklappen, die Türchen, an jedem Adventstag kommt ein Bild, QR-Code, zoomen Sie rein, dann sind Sie in der Predigt, in der Darlegung, in der theologischen Erörterung von Gottfried Locher auf höchstem Niveau, aber auch so dargebracht, die ewigen Wahrheiten der Bibel, dass man es versteht, auf eine sympathische Art. Das begleitet uns durch die Adventszeit zur Vergegenwärtigung der Wurzeln, der Grundlagen unserer Kultur. Sonntagswort.com, sonntagswort.com, dort können Sie den Adventskalender auch physisch bestellen für 25 Franken. Deutsche Wirtschaft wächst erstmals seit 2022 wieder nennenswert. Ja klar, jetzt hat man sehr viel Schulden gesprochen, Geld reingepumpt. Allerdings die Wirtschaftsweisen und wie diese Instanzen alle heißen in der Bundesrepublik kommen zum Schluss, dass dieses Geld falsch angelegt wird und dass viele dieser sogenannten Infrastrukturschulden, die man ja in dieser absolut windigen Schluffi-Übung noch mit dem alten Bundestag durchgedrückt hat, dass dieses Geld, zum Teil jeder zweite Euro, gar nicht dort ankommt, wo er eigentlich ankommen sollte. Das haben wir Ihnen auch dargelegt. Jeder zweite Euro wird zweckentfremdet. Bei solchen Schuldenpaketen, bei dieser staatlichen Einmischung, das ist auch ein Riesenproblem in Deutschland, dass der Staat hier mit diesem Schlangenöl kommt, mit diesem Katzengold. Wir können euch die Lebenslasten abnehmen. Das ist doch eine himmeltraurige Lüge, ein falsches Versprechen, das sind gezinkte Karten, die da aufgetischt werden. Natürlich wird da betrogen und gibt es Korruption, dass sich die Balken biegen bei diesen Themen. Da kommen also die entsprechenden Instanzen und auch die Medien zum Schluss. Die Bundesregierung geht fahrlässig mit dem 500 Milliarden Sondervermögen um. Wenn das man so einen Begriff wie Sondervermögen überhaupt verwendet in den deutschen Medien, das ist schon eine Form von intellektueller Komplizenschaft. Sie schafft damit keinen neuen Wohlstand und baut eine Brücke für die AfD und Co. Ja, das ist ja dann das Schlimmste, dass es denen hilft, um Himmels Willen, hinter der Brandmauer, denn eben solche Fehlinvestitionen und die Geldverpulverung bei gleichzeitiger Niederlegung der und Verschrottung bzw. Zerbröckelung und Zerbröselung der Infrastruktur ist natürlich ein Steilpass für kritische Parteien. Korruptionsskandal. Zelensky fordert zwei Minister zum Rücktritt auf. Das ist eine ziemlich heftige Affäre. Die Ukraine ist ein zutiefst korruptes Land, das ist nichts Neues. Gibt niemandem das Recht, sie anzugreifen, ist ja heute immer etwas lästig, wenn man etwas sagt, irgendeinen Satz macht mit einer unbestreitbaren tatsächlichen Wahrheit oder Richtigkeit oder eine Wirklichkeit berührt, dann müssen sie sich gleich diesen moralischen Überbau bringen. Also wenn ich sage, die Ukraine ist korrupt, dann will ich damit nicht sagen, dass die Russen zu Recht angegriffen haben. Wir haben diese Stimmung in Deutschland heute, dass man seine Gesinnung wieder sichtbar vor sich hertragen muss, diese Gesinnungsvolksgemeinschaft, und man redet nur unter Gleichgesinnten. Das ist mir übrigens auch aufgefallen in diesem Artikel der Süddeutschen Zeitung, die Sie geschrieben haben über mich und meinen Auftritt in Riesa. Haben Sie gesagt, ja, Köppel wird nicht mehr in die Talkshows eingeladen, weil er ein Putin-Freund ist. Erstens ist das dummes Zeug, bin kein Putin-Freund, bin nicht befreundet. Hätte nichts dagegen, mit ihm befreundet zu sein, hätte ich vielleicht exklusive Informationen. Ich bin nicht befreundet, ich bin ein neutraler Schweizer und ich bin als Journalist verpflichtet, Gegensteuer zu geben gegen aus meiner Sicht allzu einseitige politische Narrative. Und dazu gehört, dass man eben auch die russische Propaganda oder die russische Sichtweise in Betracht zieht, ohne sie sich zwingend zu eigen zu machen. Aber dass dieser Krieg ein Symptom ist des Zusammenbruchs bei gleichzeitiger Überdehnung der amerikanischen militärischen Einflusssphäre der NATO in die Ukraine, dass dieser Krieg mit dem etwas zu tun hat, ursächlich, man könnte vielleicht sogar sagen, provoziert wurde durch dieses Vordringen der Amerikaner, mit welchen Motiven auch immer die Amerikaner das gemacht haben, das scheint mir unbestreitbar. Aktio und Reaktio, das ist aber keine Rechtfertigung, das ist eine Tatsachenbeschreibung, wie wenn ich sage, dass ein Skorpion seine Opfer mit dem Stachel zuerst lähmt oder tötet, um sie dann zu verspeisen. Das ist ja keine moralische Wertung. Aber Deutschland scheint mir tiefenverseucht mit diesem Moralismus im Moment. Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft. Und wir haben heute all diese Gesinnungsgemeinschaften, diese Blasen von Gleichgesinnten. Und wenn die Süddeutsche schreibt, ja, weil der eben bei Russland eine andere Meinung hat, wird er nicht mehr eingeladen, dann geben die süddeutschen Journalisten zu, dass offensichtlich in den deutschen Talkshows es nur noch erwünscht ist, wenn bei wichtigen Fragen alle die gleiche Meinung haben. Aber das ist das Gegenteil von Demokratie. Da sind sie dann in anderen Zeiten wieder zu Hause, wo es in Deutschland auch nur noch eine Meinung gab, die erlaubt war. Und diese Neigung zur Monokultur, zur Meinungseinfalt, Entschuldigung, da mache ich nicht mit, die Vielfalt ist der Einfalt in jeder Hinsicht vorzuziehen. Also Korruptionsskandal in der Ukraine, hier dieses verklärte, fast schon heilig gesprochene Regime kommt immer mehr unter Druck, die Russen gewinnen, Pokrovsk fällt, diese Festung, das lese ich in den Zeitungen, der Fall von Pokrovsk. Und wir werden uns in der Weltwoche jetzt dann demnächst mit der Frage beschäftigen, wo steht eigentlich die Ukraine nach jetzt dann bald 4 Jahren Krieg? Was ist aus dem Ganzen letztlich resultierend aus ukrainischer Perspektive geworden? Wir schauen eben auf beide Seiten. Ich war als Journalist auch in Kiew und in Moskau. Man muss beide Seiten sich anhören. Und in der Weltwoche haben sie beide Seiten prononciert, auch beherzt, leidenschaftlich. Meinungen, Standpunkte, an denen man sich reiben kann, mit denen man nicht immer einverstanden sein muss. Aber es ist eben wichtig, nicht nur eine Seite zu hören. BSW-Chaos in Potsdam. Schade um diese Partei. Bündnis Sahra Wagenknecht, jetzt umbenannt, dass die da in diesen wirren jetzt da den Tritt verlieren, vom Gleis fallen. Offensichtlich könnte das Auswirkungen haben auf die Regierungsbildung. Darüber berichten die Medien. Unsere kleine, schwache Bundeswehr, das war auch ein Thema in Karlsruhe, ob ich das gut finde, wenn man die Bundeswehr aufrüstet. Ja, grundsätzlich ja. Jedes Land braucht eine glaubwürdige Verteidigung, sonst ist es Trittbrettfahrer und gar kein souveräner Staat. Dann kam natürlich die Frage, ist Deutschland überhaupt ein souveräner Staat? Klar, nach zwei Weltkriegen, die nicht so ausgegangen sind, wie man sich das ursprünglich erhofft hat, hast du natürlich Probleme zwangsläufig mit der Souveränität, das ist klar. Aber es geht ja darum, die optimalen und größtmöglichen Spielräume herauszuarbeiten. Und es gehört zur Unabhängigkeit, zur Würde eines Staates, zur Glaubwürdigkeit, eine eigene, glaubwürdig verteidigungsfähige Armee. Jetzt kommt aber auch das Aber. Was mir nicht gefällt in der heutigen Debatte in Deutschland, ist, dass die Aufrüstung, die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit sich verbindet mit einer Kriegstreiber-Kiesewetter-Rhetorik, um es jetzt etwas flapsig auszudrücken, mit einer Rhetorik der Konfrontation und der Aggressivität und auch des Großsprecherischen, wie zum Beispiel der Ansage, wir wollen die größten konventionellen Streitkräfte in Europa aufbauen. Das dröhnt ja jetzt da wieder aus dem Kanzleramt, so etwas hört man. Und das hat natürlich in dieser rhetorischen Aufgleisung einen entsprechenden Sound, der dann auch auf der russischen Seite natürlich ankommt und dort zu entsprechenden Maßnahmen führen kann. Also mit dieser Rhetorik tut man sich selber, dem Frieden und Europa keinen Dienst, aber zum Glück machen die Amerikaner eine andere Politik. Wirtschaftsweise fordern höhere Erbschaftssteuer für Unternehmer und Millionen Freibetrag pro Kopf, also immer noch mehr die Milchkühe, die Unternehmer schröpfen. Wenn man auf diesem Weg weitermacht in Deutschland, das kann ich Ihnen sagen, das ist ein Weg in die Armut, denn die Unternehmer sind die ganz großen Steuerzahler. Mir hat Putin nichts getan, sagt Chrupalla. Kreml-Kritiker ist fassungslos. Ein starker Auftritt des AfD-Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla bei Martin Lanz im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Er hat sich dagegen diese zum Teil sehr wohlfeilen Erzählungen zur Wehr gesetzt, wirksam. Schluss mit sehr geehrte Damen und Herren. Diese Formel sei nicht mehr zeitgemäß. Man müsse jetzt so schreiben, guten Tag, lieber, guten Tag, Herr sowieso oder liebe Frau so und so. Das sei verbindlich, aber sehr geehrte Damen und Herren, das sei vorbei. Nun gut, ich begrüße hier ja immer noch mit sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin da vielleicht Old Economy. Urlaub im eigenen Land boomt bei Deutschen. Ja, schön, lese ich in der Bild-Zeitung. Heißt aber auch, passt auf, Deutsche, bei der Verschandelung und Verspargelung eurer Landschaft mit diesen unsäglichen Windrädern. Ex-FDP-Chef Lindner wird Manager. Er ist bei einem Autohändler untergekommen. Autoland ist laut Eigenwerbung Deutschlands größter Autodiscounter, neu und gebraucht Wagen. Und Christian Lindner ist jetzt dort dabei für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Digitalisierung zuständig. Also hoffen wir, dass es ihm dort gelingt, mehr Pflöcke einzuschlagen als zuletzt mit der FDP. 2352 Jahre Haft für Erdogan-Gegner, Gaga-Justiz, schreibt hier auch die Bild-Zeitung. Tatsächlich, man schüttelt ja als Schweizer den Kopf, wenn ich sehe, was da in der Türkei los ist. Erdogan mit sultanesken Anwandlungen, aber unabhängig von dieser Situation. Auch wenn mir das nicht gefällt oder nicht gefallen mag, wie Erdogan, ein übrigens sehr interessanter Politiker, sich in allen Bereichen seiner Innenpolitik verhält, so hindert mich das nicht daran, als Schweizer mit der Türkei sachliche Beziehungen anzustreben zum gegenseitigen Nutzen. Ist das falsch? Darf man das nicht sagen? Für eine Praline braucht ein Konditor 21 Nachweise, Bürokratie, Irrsinn und kein Ende. Ja, das ist der Bürokratie-Irrsinn in Deutschland. Und wenn wir schon bei den schummrigen oder eben wahnsinnigen Gelände gekommen sind, das ist eine traurige Meldung, das große Versagen ausgerechnet. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt, auf dem letztes Jahr 6 Menschen ermordet wurden, kann aus Sicherheitsgründen nicht öffnen. Das Sicherheitskonzept sei untauglich. Magdeburg, eine Wahnsinnsstadt, eine unglaubliche Stadt. Wenn man in Magdeburg ist, dann wird man auch immer gleich von ein bisschen Melancholie erfüllt, nicht nur wegen jetzt dieser Anschläge, die es da gegeben hat, sondern eben auch, weil man diese Stadt völlig sinnlos im letzten Weltkrieg noch bombardiert, zerstört hat, ganz am Schluss eine der ältesten, eine der schönsten Städte, ist ja schon mal geplündert worden, verheert worden, in Flammen aufgegangen im 30-jährigen Krieg. Man hat auch diese uralte Kathedrale von Otto, dem berühmten Kaiser Otto, geplündert. Da sind ja die Horden durchgezogen, haben vieles mitgeschleppt. Eine leidgeprüfte Stadt, an der sich die Abgründe der menschlichen Natur zeigen und die Fürchterlichkeit der Geschichte, aber gleichzeitig eben auch der Triumph des Lebens über diese Schrecklichkeiten. Also ein faszinierendes Wechselbad. So habe ich das erlebt, als ich damals in Magdeburg zum ersten Mal übrigens für einen Vortrag sein durfte. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Zwei Vorträge haben wir noch. Der nächste in Leverkusen ist der Ort, wo Goloman, der frühere Weltwochemann, gestorben ist. Am 17. November sehen wir uns in Leverkusen, weltwoche.de/Vortrag, weltwoche.de/Vortrag. Und wenn Sie jemanden kennen, der an einem meiner bisherigen Vorträge war, fragen Sie. Und ich glaube, die Leute sind ziemlich begeistert. Und ich freue mich auch mit Ihnen, wenn Sie noch nicht dabei gewesen sind, Ihnen gegenüberzutreten und mit Ihnen zu diskutieren. Also seien Sie dabei. Erfurt ist bereits ausverkauft am 18. November. weltwoche.de/Vortrag. Dort finden Sie Tickets für Leverkusen. Bis gleich, einen schönen Tag. Ich melde mich zurück.